So, guten Morgen allerseits. Guten Morgen, ja, so ist besser. So, wir haben letztes Mal Rekursion über Listen behandelt, recht ausführlich, haben verschiedenste Rekursionsschemata uns angeguckt und heute möchte ich das abschließen mit einem Beispiel, was wir gleich in der ersten Vorlesungsstunde schon gesehen hatten, Quicksort. Damals habe ich es aber nicht richtig erklären können, weil wir natürlich gar nicht die ganzen Sprachkonstrukte kannten. Und jetzt also heute... Danke, dass Sie das gesagt haben. Ich frage mich, ob ich dann zum Ende der Stunde gekommen wäre und dann am Ende jemand zu mir was gesagt hätte oder vielleicht auch nicht. Probieren wir es nochmal. Gut. Projektion. Ansinzen. Ja, da kommt was. Quicksort. Also, was ist Quicksort? Ist eine Funktion von Listen auf Listen, und zwar Listen über einen Typ, der geordnet sein muss, weil wir wollen ja die Elemente miteinander vergleichen. Und die Basis Definition ist natürlich die offensichtliche. Wenn Sie die leere Liste sortieren, kommt wieder die leere Liste raus. Und jetzt kann man Quicksort sehr schön rekursiv schreiben, indem man sich einfach das erste Element als Pivot-Element nimmt und dann den Rest aufteilt in die Elemente, die kleiner sind und die größer gleich sind oder umgedreht. Und das ist genau das, was hier passiert. Wenn ich eben eine nicht-leere Liste habe mit ersten Element x und Restliste x ist, dann kriege ich als Ergebnis zurück eine Liste, die sich aus drei Teilen zusammensetzt. In der Mitte ist dieses Element x. Auf der linken Seite ist der rekursive Aufruf von Quicksort auf die Elemente, die kleiner gleich x sind. Und auf der rechten Seite ist der rekursive Aufruf auf die Elemente, die größer als x sind. Und das ist gerade das, was hier in der Where-Klausel definiert ist. Below sind eben die Liste der Ys aus x's, die kleiner gleich dem Pivot-Element sind. Und above ist die Liste derer aus der Liste x's, die größer als x sind. Und wenn Sie die beiden rekursiv sortieren, kriegen Sie natürlich sortierte Listen, die kleiner gleich dem x sind oder größer als das x ist, jeweils für below oder für above. Und wenn Sie das alles zusammensetzen, kriegen Sie insgesamt eine sortierte Liste. Das heißt, das ist sicher die intuitivste Version, Quicksort zu erklären. Das ist nicht unbedingt die effizienteste, weil es ist kein, Sie benutzen nicht einen Array, wo Sie also nur konstanten Platz brauchen, sondern Sie benutzen hier Zwischenlisten, die also zusätzlichen Platz brauchen, aber es wird weiterhin im Durchschnitt logarithmischer Platz sein. Also es ist nicht, dass Sie damit dramatisch schlechter werden. Also die Laufzeit ist weiterhin logarithmisch. Ja, und das ist natürlich jetzt ein Schema, ein Rekursionsschema, wo Sie eben Quicksort auf irgendwas anwenden, also rekursiv auf irgendeine Liste, die in dem Fall per Konstruktion im Kleiner ist, das Ganze terminiert also, aber es ist eben nicht so, dass Sie irgendwie strukturell runtergehen, wie Sie das zum Beispiel schon bei der Take-Funktion hatten, wo eben Sie haben hier die Liste xx's in der letzten Zeile und hier haben Sie nur noch x's, das heißt immer nur ein paar Elemente vorne entfernen, sondern Quicksort macht eben eine Rekursion auf etwas, was eine ganz neue Liste ist, aber die eben wirklich kürzer ist. Jo, das war so ein abschließendes Beispiel zu den Rekursionsschemata. Und wenn da keine Fragen mehr zu sind, würde ich zum neuen Thema übergehen. Und zwar eine Programmiertechnik, akkumulierende Parameter. Und die Idee dabei ist, dass der, das ist natürlich ganz schlecht, jetzt habe ich meine schöne Vorlage nicht dabei. Okay, mal sehen, ob das dann klappt. Die Idee ist, dass Sie in dem Parameter das Ergebnis langsam aber sicher aufakkumulieren und irgendwann zurückgeben. Und das Beispiel, was ich hier machen möchte, sind die Liste der maximal ansteigenden Teillisten einer Liste. Das heißt, Sie haben eine Liste, die ich irgendwie, das sind irgendwie Zahlen zum Beispiel, und Sie wollen immer Teillisten, die aufsteigend sind, aber Sie wollen die maximalen aufsteigenden Teillisten haben. Zum Beispiel, wenn Sie diese Liste hier haben, was sind die maximalen aufsteigenden Teillisten? Nun, das erste ist, Sie fangen mit 3 an. Was ist die nächste aufsteigende Teilliste, maximale? 0, 2, 3. 2, 4. Genau. Und jetzt möchten Sie ein Programm schreiben, was eben diese Listen berechnet. Und die Technik, die ich jetzt benutzen werde, also das ist wieder eine Funktion ups, die nimmt eine Liste und gibt zurück eine Liste von Listen, eben die Liste dieser aufsteigenden Teillisten. Und es muss natürlich auch wieder geordnet sein, es müssten also nicht Zahlen sein, aber irgendwas, wo wir eine Ordnungsrelation drauf haben. Und wie wir das machen ist, wir werden eine Hilfsfunktion ups 2 definieren. Das ist genau diese Funktion, die einen akkumulierenden Parameter nimmt. Und zwar nimmt die im ersten Argument die Liste, die man eben zerhacken will, in die Teillisten. Und im zweiten Argument nimmt sie, ja, den, wenn man langsam durch die Liste durchgeht, findet man diese aufsteigenden Listen Stück für Stück. Und im zweiten Argument findet sich eben der Präfix der Liste, die man bereits gefunden hat. Das heißt, es kommt jetzt gleich als Kommentar hier. Dieses Abs 2 nimmt 2 Listen und gibt auch wieder eine Liste von Listen zurück. Das erste ist das, was man wirklich nach und nach durchgehen will. Und im zweiten akkumuliert man das Ergebnis auf. Das heißt, erster Parameter Eingabeliste. Zweiter Parameter ist die partiell aufsteigende Subliste. Sie sind jetzt also mitten beim Erkennen einer aufsteigenden Subliste, haben den Teil schon in dem zweiten Parameter akkumuliert und finden immer noch mehr Elemente, die immer noch größer werden. Und irgendwann brechen sie natürlich ab. Und zusätzliche Komplikation in dem zweiten Parameter ist nicht die aufsteigende Teilliste, sondern die umgekehrte aufsteigende Teilliste. Warum wir das so machen, das werden Sie gleich sehen. Das heißt, es ist, da muss man ein bisschen aufpassen, ob man Dinge vor, davor oder dahinter stellt. Okay, was machen wir, wenn wir noch gar nichts gefunden haben in dieser aufsteigenden Teilliste? Also wir haben, dieser akkumulierte Parameter ist leer, wir haben also noch kein Präfix, was aufsteigt, sondern wir beginnen gerade erst. Was sollten wir dann tun? Vorschlag aus dem Publikum. Ja? Einfach das X in die Liste schieben und sagen, okay, das muss der Anfang einer aufsteigenden Teilliste sein. Und natürlich jetzt dann den Rest sich angucken. Gut. Was passiert, wenn die Liste leer ist, dann bin ich ganz am Ende. Was sollte ich dann zurückgeben? Genau. Wir haben ja in Ys haben wir diese aufakkumulierte Teilliste, aber ich habe ja dazu geschrieben, das wird jetzt so programmiert sein, dass die gerade falsch rum da drin ist und deswegen müssen wir so umdrehen. Und wir wollen eine Liste von Listen zurückgeben, das heißt, wir kriegen in dem Fall nur eine einzelne Liste mit einem Element und zwar mit einer einzigen Sequenz drin, die umgedrehte Teilliste Y. Beispielsweise, wenn man jetzt, wo haben wir Kreide? Wenn ich jetzt also anfange mit Abs 2 von 1,2, dann erstmal nur von 1. Und leer, dann wissen wir, das ist dasselbe wie Abs 2 von leer und 1. da passiert noch nicht sonderlich viel. Aber machen wir es vielleicht noch ein bisschen interessanter. Machen wir hier mal eine Null rein. Das heißt, wir haben jetzt die 1 vor die 0 gestellt, dann haben wir also die Liste 1, 0. Und jetzt sagt die zweite Zeile, das soll dann als Endergebnis sein, eben gerade eine einzelne Liste mit der umgekehrten, mit dem umgekehrten zweiten Element, zweiten Parameter, also 0, 1. Das heißt, wir haben eben nur eine einzige aufsteigende Teilsequenz gefunden. Und das ist jetzt der interessante Fall. Was passiert, wenn ich also mitten beim Erkennen einer aufsteigenden Sequenz bin und finde jetzt eben ein weiteres Element? Was muss ich dann machen? Genau, wir machen eine Fallunterscheidung nach x und y. Was passiert, wenn x größer gleich y ist, dann sind wir in welcher Situation? Genau, das ist immer noch aufsteigend. Das heißt, was sollten wir mit dem y machen, mit dem x machen? Vorne dran auf den zweiten Parameter drauf. Akkumulieren. Das heißt, wir rufen wieder uns rekursiv auf, shiften das erste Element des ersten Parameters einfach vorne auf den zweiten drauf. Und das ist auch der Grund, warum wir die Liste umdrehen. Das ist also eine Standardtechnik in der funktionalen Programmierung mit Listen, dass man immer gerne das macht, was billig ist, und billig ist, ein Element vor eine Liste zu setzen. Ein Element ans Ende einer Liste zu setzen, ist teuer, weil sie die ganze Liste runterlaufen müssen. Das heißt, die Append-Funktion wird eben die Liste runterlaufen, wird das Element ans Ende setzen, und das dauert so lange, wie die Liste lang ist. Ja. Warum wollen Sie das Element in die Mitte setzen? Wir wollen doch hier drin eine aufsteigende Sequenz in die Mitte haben. Ach so, allgemein, wie man mit einer Liste macht. Ja, sicher, Sie können, naja, Sie können natürlich nicht so zusammen vertauschen, das wäre völlig okay. Ja. Ja. Und egal, was jetzt hier x und y und das ist, der Punkt ist, dass, wie teuer ist das? Das ist nur so teuer, eben wie diese beiden Doppelpunkte. Das ist, was ist ein Doppelpunkt? Ein Doppelpunkt ist der Kontraoperator, der legt einfach im Speicher eben eine, neue Listenzelle an und setzt zwei Pointer auf die beiden, auf das erste Element und die Restliste. Das heißt, das ist eine Operation, die kostet eine Zeiteinheit, und deswegen ist die natürlich die präferierte Operation und nicht das hinten ans Ende hängen. Allerdings erkauft man sich das dadurch, dass man am Ende nochmal die Liste umdrehen muss. Allerdings ist es billiger, am Ende einmal die Liste umzudrehen, als jedes Mal ans Ende der Liste zu laufen und dort das Element anzubringen. Das ist eine einfache Programmiertechnik, die nützlich ist, wenn man effiziente Programme schreiben will. Gut, das war also die Situation, wo das immer noch aufsteigt. Und dann gibt es eben die andere Situation. Was ist dann passiert? Dann sind wir natürlich am Ende der aufsteigenden Liste. Und wie sieht dann der rekursive Aufruf aus? Also, zeige ich es Ihnen mal gleich. Das ist dann passiert. Und zwar, im Otherwise-Fall wissen Sie, dass x ist eben kleiner gleich y, und das heißt, dass x ist der Beginn einer neuen aufsteigenden Folge. Das heißt, was machen Sie? Sie nehmen die Folge, die Sie bis jetzt hatten, dieses y, die haben Sie ja hier gekriegt, das war y gefolgt von y, die nehmen Sie und drehen sie um und setzen sie vor den rekursiven Aufruf, wo Sie jetzt mit dem leeren Akkumulator beginnen und hier das xxs auch wieder zerlegen lassen.
Denn das muss natürlich davor kommen, weil das ist die, wir sind ja die Liste von vorne nach hinten durchgelaufen. Das heißt, das ist ein Präfix der Liste, der eine aufsteigende, beziehungsweise jetzt eben in der umgekehrten Reihenfolge eine absteigende Folge war. Okay, jetzt Frage, wie kann man checken, ob das auch tatsächlich das richtige Ergebnis liefert. Und zwar mit Quick-Check. Das ist jetzt also nicht mehr so ganz offensichtlich, dass das wirklich das richtige Ergebnis liefert. Und jetzt ist das eine typische Quick-Check-Aufgabe. Ich möchte Tests schreiben, die mir feststellen, ob dieses Ups oder Ups-to eben das Richtige macht. Und jetzt sollten wir einfach ein paar Eigenschaften sammeln, die wir erwarten würden, die unsere Funktion Ups erfüllen sollte. Also, Vorstellungspublikum, was sollte die Funktion Ups für Eigenschaften erfüllen? Das ist ein bisschen sehr speziell, würde ich sagen. Also, dass wenn Sie die Lehrliste eingeben, dass dann die Liste mit einer leeren Liste rauskommt. Ja. Was übrigens, glaube ich, nicht erfüllt ist von der Definition. Ich glaube, hier ist ein Fehler drin, den ich bewusst reingemacht habe und wo ich aber jetzt gleich meine Unterlagen nicht dabei habe, nicht ganz sicher bin, wie die Korrektur ist. Wir könnten aber vielleicht einfach einen Code nachgucken.
Der Code müsste da sein. Obwohl ich jetzt... Das sieht irgendwie richtig aus. Schauen wir mal in den Code rein. Nö, das sieht genau identisch aus. Ich glaube, dann habe ich irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht. Da habe ich, glaube ich, in meinen Unterlagen habe ich so eine Lösung, die aussieht, als ob sie richtig ist, aber nicht richtig ist und Sie sollen dann Fehler finden. Aber ich habe Ihnen gleich die richtige Lösung gezeigt. Ja. Okay, also.
Die Eigenschaft war mir aber zu speziell. Nennen Sie mir jetzt eine allgemeine Eigenschaft, was passieren sollte, wenn Sie. Das ist eine gute Eigenschaft. Die Länge der Eingabeliste sollte gleich die Summe der Längen der Ausgabeliste sein. Dann also beginnen Liste von Listen, wenn Sie die Länge nehmen. Die Außenwerte wollen die gleich sein. Das ist aber schon ein bisschen speziell. Könnte man was Allgemeineres formulieren? Genau. Das, was Sie reingesteckt haben, wird einfach zerhackt und wenn Sie es wieder gekocht haben, zusammensetzen, sollte es wieder die Eingabe ergeben. Das heißt, Bob nennen wir das mal Same und wenn Sie eben eine Liste X's haben, dann sollte diese Eigenschaft sein, dass wenn Sie Ups und X's bilden, das ist eine Liste von Listen, und darauf die Funktion Popcat anwenden, dann sollte bitte wieder die ursprüngliche Liste rauskommen. Und das dürfte Ihnen vertraut sein von der Art des Quick-Check-Tests. Sowas könnte man sich auch vorstellen für dieses Formatierungsprogramm, was Sie schreiben sollten in der Hausaufgabe. Nur das durften noch Spaces reinsetzen, das heißt, es war nicht ganz so einfach. Das ist eine Eigenschaft, was ja.
Gleichgleich heißt Gleichgleich. Also ich meine, die Liste 1, 2, das ist ja die Liste 2, 1, aber sicherlich ist das ja die Liste 1, 2. Also, wenn zwei Listen identisch sind, sind halt alle Elemente genau in der Reihenfolge in der einen, wie sie in der anderen sind.
Also das ist wirklich das Minimum, was man haben will, dass nichts verloren geht, dass die alle in der richtigen Reihenfolge wieder da sind, so wie man sie früher hatte. Das ist aber noch nicht genug. Ich möchte noch mehr. Genau, die Teillisten sollten aufsteigend sein. Und das kann man ascending von XS. Das kann ich jetzt mit einer Listenkomprehension schreiben, dass etwas für alle Elemente einer Liste gelten soll. Wir können nämlich das Prädikat auf alle Elemente anwenden der Liste und dann kann ich noch AND sagen. Die Funktion AND guckt, ob alles in der Ergebnisliste wahr ist. Das heißt, wir nehmen aus dem Ergebnis, also nennen wir die mal USS, US läuft über Ups von XS, das läuft also über die ganzen angeblich aussteigenden Listen und dann muss ich hier die Hilfsfunktion definieren, die definiere ich aber nicht ascending, das heißt, ich habe einfach einen Test, der nimmt die Liste und guckt, ist die Liste wirklich aussteigend. Ascending von US. Okay, jetzt haben wir also getestet, die Liste ist nicht kaputt gemacht worden, ist also kein Element rausgenommen worden, nichts reingetan worden, nichts umgetauscht worden. Hier wissen wir, alle Teillisten sind aufsteigend. Ich glaube, wir wollen noch mehr. Ja.
Die müssen maximal aufsteigend sein. Das heißt, ja, wie kann man das jetzt formulieren? Ich darf hier einmal einen Moment drüber nachdenken. Ja, jetzt wird es besser. Das, Sie sehen zwei Listen, die hintereinander kommen, ja? Und vergleichen das letzte von dem einen mit dem ersten von dem anderen. Das ist eine Möglichkeit. Lassen Sie mich überlegen, ob mir was Besseres einfällt oder eigentlich
anders.
Ja, ja, ich hatte nur gefragt, ob man es mit dem. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich die offensichtliche Methode. Das kann man auch mit einer Listenkomprehension hinschreiben. Und zwar, wie kann man das machen, dass ich, also, machen wir. Ne? Das also maximale ist und nimmt halt nur eine Liste und jetzt will ich das Ergebnis von Ups von der Liste überprüfen und zwar, also das wird so ähnlich sein wie da oben. Ich kriege also hier irgendwie Ups und Xs Und
jetzt würde ich gerne die beiden nebeneinander liegen vergleichen. Man kann es per Rekursion machen, man kann es aber auch mit einer Listenkomprehension machen, und zwar indem ich zwei Listen zusammenzippe und dann kriege ich Paare von Listen und die kann ich dann verarbeiten. Und zwar, welche beiden Listen sollte ich wohl zusammenzippen? Ich schreibe es mal gerade hin, damit klarer wird, was ich meine. Und ich muss überlegen, wie uns welche Paare kommt. Ja. Und ZIP nimmt zwei Listen und produziert eine Liste von Paaren. Und das werden also hier solche Listen sein. Nennen wir sie mal US1 und US2. Und für die soll dann irgendwas gelten. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich das hin, dass das immer eine Liste ist und dass die darauffolgende Liste in der Ausgabe von Apps. Was muss ich dann da in das zweite Argument schreiben von dem ZIP? Ja? Genau, wenn ich den Tail von Apps von X ist, dann haben Sie gerade die Liste selbst und eins versetzt, die Liste, also wo das erste Element fehlt. Und wenn Sie die zusammenzippen, es ist nicht schlimm, dass die verschiedene Länge haben, aber das wird dann einfach abgeschnitten bei den zwei. Das heißt, wir haben hier Tail von Apps von X's. Und dann brauchen wir hier natürlich noch einen Test, den ich jetzt auch nicht ausformulieren will, der einfach zwei Listen nimmt und eben das testet, ob das letzte Element der ersten Liste tatsächlich größer ist als das erste Element der zweiten Liste. Das stimmt jetzt von der Formatierung her nicht, aber weil es nicht eingedrückt ist, aber man kann es sehr einfach hinschreiben. Man muss eben schreiben, dass last, heißt das glaube ich, hoffe ich, von US1 muss echt größer sein als, jetzt habe ich nicht genug Platz, als Head von US2. Und das ist natürlich dann die nächste Komparation. Ja? Genau. Das heißt, damit der Test nicht schief geht, gibt es eine weitere Eigenschaft, die wir fordern sollten, und die ist von keinem dieser Tests bis jetzt abgedeckt, nämlich dass keine Leerlisten drin sind. Und das wäre also noch eine weitere Eigenschaft, einfach, es gibt keine leeren Listen in dieser Liste von Listen. So. No null exists, sagt man eben. Ja, wie kann man es am besten formulieren? Ich glaube, Alien heißt die Funktion. Leere Liste. Alien von Apps von X's soll falsch sein. Also Mod. Alien war die Testfunktion, die guckt, ob ein Element in einer Liste drin ist. Und es könnte sein, dass jetzt auch wir mit allen Eigenschaften am Ende sind. Vielleicht fallen einem noch welche ein, aber ich glaube, das ist wirklich die eindeutige Charakterisierung von dieser Funktion, die man da bauen sollte. Ja? Gibt es eine Not-Element-Funktion? Ja, sehr schön. Das heißt, ohne, mit anderswo oder mit groß, wahrscheinlich groß E. Ja, okay, dann nehmen wir noch die. Danke. Not LM. So. Das war eine kleine Übung im Think-Check-Test schreiben und in sich überlegen, was für Eigenschaften man von der Ausgabe einer Funktion erwartet. Konvention bei Listen, eben benutzen Sie immer Bezeichner, die mit X's, also mit S enden, wie X's, Y's, Z's, um dem Leser gleich klar zu machen, dass das Listen sind. Die können auch als letztes Beispiel zur Rekursion, Sie können auch gegenseitige Rekursion haben, wo also hier in dem Fall die Even-Funktion die Odd-Funktion aufruft und die Odd-Funktion die Even-Funktion. Das ist keine besonders intelligente Art, diese Funktionen zu programmieren. Man würde natürlich durch zwei dividieren und dann gucken, was der Rest ist. Aber das ist einfach ein Beispiel für gegenseitige Rekursion. Das zeigt eben, dass die Reihenfolge auch egal ist. Also die können zyklisch voneinander abhängen, die ganzen Funktionen in einer Datei. Und es gibt Situationen, wo Sie das wirklich brauchen. Meistens ist es nicht notwendig, meistens ist es sozusagen eine Hierarchie von rekursiven Funktionen. Hier ist es tatsächlich ein Zyklus. Und jetzt ein Thema, was nichts mit Rekursion zu tun hat, aber etwas, was wir die ganze Zeit schon implizit benutzt haben, aber ich habe es nie so ganz präzise gemacht, und zwar der Bindungsbereich von Namen. Und ich werde das jetzt nicht präzise definieren, sondern ich werde es anhand von Beispielen Ihnen näher bringen. Und das Beispiel ist dieses Stück Text. Die oberen drei Zeilen sind Definitionen in Haskell. X ist y plus 5, y ist x plus 1, wobei x gleich 7 ist, und f von y ist eine Funktion, die eben y plus x zurückgibt. Und erste Frage ist, was sollte die Funktion f angewandt auf das Argument 3 zurückliefern? Das ist also jetzt eine Eingabe hier in das Haskell-System, und Sie sollen sich überlegen, was ist da das Ergebnis. Wer hat einen Vorschlag? Ja, 16. Ich glaube, das ist gut. Ich bin auch auf 16 gekommen. Warum? Nun, Sie rufen f aus, y ist 3. Also hier haben wir 3 plus x. Welches x haben wir? Das x hier. Das x hat den Wert y plus 5. Aber der Punkt ist, was ist y? Y ist jetzt nicht dieses y, sondern y ist das hier. Und das hat den Wert x plus 1, wobei x 7 ist. Naja, wenn x 7 ist, dann ist x plus 1 8. Das heißt, y hat den Wert 8, also hat x den Wert 8 plus 5 sind 13, also hat f von 3 den Wert 3 plus 13 ist gleich 16. Und das Beispiel zeigt Ihnen eben, wie die Namensbindung funktioniert. Und wir gehen da jetzt nochmal schrittweise durch. Und als rot, wir gehen jetzt durch die verschiedenen Bezeichner durch, rot sind immer die bindenden, definierenden Vorkommnisse der Variable. Hier ist es die Variable x. Ich will also wissen, welche sind die bindenden Vorkommnisse. Da ist genau dieses x hier. Und jetzt ist die Frage, welchen Bindungsbereich hat das? An welchen Stellen im Text ist dieses x bekannt, dieses rote x? Und natürlich ist es auf der rechten Seite bekannt, in dem Bindungsbereich y plus 5. Es ist ebenfalls in dem Körper von dem f bekannt, aber dieses oberste x ist hier nicht bekannt. Warum? Weil wir nämlich hier explizit eine eigene lokale Definition von dem x haben. Das heißt, wir haben das x, was in der Zeile drüber ist, ausgeblendet, haben es verschattet, und dieses x hier ist jetzt eben dieses x. Und das Blaue sind die gebundenen Vorkommnisse, das sind also alle Vorkommnisse von x in dem Bindungsbereich, und da gibt es genau eins, nämlich das hier, das x ist dieses x. Gehen wir zum nächsten, zum y. Wo ist das y, also was ist der Bindungsbereich von dem y? Die erste Zeile sicherlich, weil in der ersten Zeile ist kein anderes y bekannt. Die zweite Zeile selbst auch, aber eben nicht die dritte Zeile, weil in der dritten Zeile haben Sie auf der linken Seite ein eigenes y eingeführt. Das heißt, dieses y, was in der Zeile drüber definiert ist, wird wieder verschattet. Und das y, was Sie hier haben, ist das hier. Aber das y ist eben nicht das hier, sondern das hier. Und Dann gucken wir uns dieses lokale x gleich 7 an. Da ist der Bindungsbereich sehr eng. Natürlich nur die Gleichung oder die Gleichungen. Das where kann den ganzen, wenn Sie eine Funktion mit mehreren Klauseln definieren, dann kann das where über die ganzen einzelnen Klauseln gehen. Aber hier ist es nur eine einzige Zeile. Das heißt, dieses where hat als Bindungsbereich nur natürlich die rechte Seite, die 7. Da könnte auch wieder x vorkommen. Dann wäre dieses x von links gemeint. Und natürlich der Text, hinter dem das where steht, dieses x plus 1. Und dann gucken wir als letztes die Funktion an. Nun, die Funktion, die ist natürlich, der Bindungsbereich ist im Prinzip der gesamte Text, weil es gibt kein anderes f, das das verschatten könnte. Das heißt, das ist überall auf der rechten Seite, ist eben das f. Wenn es da vorkäme, wäre es das f, was Sie gerade definiert haben. Und natürlich auch in der Eingabezeile ist es auch das f, was wir da definiert haben, weil es nur dieses eine f gibt. Wohingegen das y, der Parameter von der f-Definition, der ist rein lokal, den sehen die anderen Gleichungen nicht. Das heißt, der Bindungsbereich von den Parametern ist eben immer nur die andere Seite der Gleichung und nicht andere Gleichungen auch noch. Das heißt, dieses y, was in der Zeile drüber definiert ist, ist ein völlig anderes y als der Parameter y. Zusammenfassung, die Reihenfolge von Definitionen ist irrelevant. Das heißt, wenn Sie sich angucken, dieses y hier, das bezieht sich auf die nächste Zeile. Das heißt, es kann durchaus, Sie können einen Bezeichner verwenden, der erst in späteren, weiter unten im Text definiert wird. Das ist egal, ob der oben oder unten ist. Das ist alles simultan zu verstehen. Also, Reihenfolge der Definition ist irrelevant und Parameter und where-Definitionen sind lokal zu der Gleichung, in der sie gemacht werden. Das sind die beiden Dinge, die Sie sich merken sollten. Frage zu den Bindungsbereichen noch? Gut, dann möchte ich Sie schon mal vorbereiten auf die Übungsaufgabe. Und zwar sind wir nicht alleine im Universum, sondern es gibt auch noch andere Leute, die Haskell programmieren. Und in dem Fall ist das ein Programmierkurs am Karlsruhe Institute of Technology. Und das habe ich initiiert, wir werden die herausfordern, oder genau gesagt, die Herausforderung ist schon ergangen und Sie haben gesagt, Sie stellen sich der Herausforderung. Und zwar in den nächsten kommenden N-Übungsblättern, wobei N wahrscheinlich so im Bereich von 3 bis 4 sein wird, vielleicht auch mehr, je nachdem, wie der Enthusiasmus auf beiden Seiten ist, wird die Wettbewerbsaufgabe sowohl hier in München als auch parallel am KIT gestellt. Und dann, das ist in dem Kurs Programmierparadigmen nennt sich der, der ist aus dem 5. Semester, wir müssen es also mit den Großen aufnehmen und wird dort von Professor Snelting gehalten. Und die Idee ist eben, der wird gemeinsam bewertet. Das heißt, heutzutage ist ja mit Internet und so, kann ja jeder sich überall einloggen. Die können auch ihre Übungsaufgaben bei uns abgeben. Nicht wir bei Ihnen, aber die können es bei uns abgeben. Und dann kommen die in das Master of Competition, wird die dann alle zusammen bewerten. Und dann wird eben in der Tabelle werden plötzlich auch Leute aus Karlsruhe auftauchen. Und ich hoffe natürlich, dass sie nicht so weit oben in der Tabelle auftauchen. Das heißt, das ist hier die Herausforderung. Wo studieren bitte die besseren Programmierer? Und das dürfen Sie entscheiden, indem Sie sich an der Wettbewerbsaufgabe möglichst beteiligen und möglichst weit oben landen. Und ob wir dann wirklich es schaffen, das KIT zu schlagen, das wird sich herausstellen. Ich glaube, wir haben die besseren Chancen. Bei uns gibt es Bonuspunkte. Bei denen gibt es keine Bonuspunkte. Das heißt, dort ist der Enthusiasmus nicht so groß. Das heißt aber nicht, dass Sie sich nicht anstrengen sollten. Also, sagen Sie ihnen, dass wir top sind. Und ja, die Übungsaufgabe kommt, glaube ich, irgendwann heute Nachmittag. Und ich hoffe, dass wir ganz super, ich glaube, schnelle Lösungen jetzt sehen. Ich glaube, es ist nicht mehr die Größe, sondern es ist jetzt die Schnelligkeit, die entscheidend ist. Aber es wird spannend. Gut, das war ein kurzes Zwischenspiel und jetzt kommen wir zu einem ganz neuen Thema, Beweise. Und zwar wollen wir jetzt
tatsächlich über unsere funktionalen Programme kleine Beweise führen und zeigen, dass das eben wirklich mathematisch ganz präzise geht. Und was wir hier wollen, ist, wir möchten die funktionale Eigenschaften von Programmen garantieren und nicht nur durch Tests, sondern tatsächlich durch einen mathematischen Beweis. Und wie man natürlich weiß, testen kann es für manche Eingaben zeigen, aber nicht für alle, weil es typischerweise unendlich viele sind. Und dazu braucht es dann eben einen mathematischen Beweis. Und das ist das, was ich heute mit Ihnen im Rest der Zeit machen will. Und das ist das Motto, Quick Check is good, Proof is better. Aber Quick Check ist natürlich quicker als Proof. Das ist der Vorteil von Quick Check. Das heißt, mit Quick Check anzufangen ist nie falsch, aber um dann tatsächlich die Sicherheit zu haben, dass es nicht nur auf den zufälligen Eingaben von Quick Check funktioniert hat, dann braucht man wirklich einen Beweis. Und das ist ein wunderbares Zitat von Herrn Knus aus dem Jahr 1977, das natürlich auch wieder die Beweise relativiert. Ja, wie macht man das? Fangen wir mit was ganz Einfachem an. Ein paar Aussagen, wo gar keine Variablen drin vorkommen. Und zwar erstmal, dass wir beweisen werden, das sind immer Gleichungen. Linke Seite ist gleich rechte Seite. Und wie beweist man das? Naja, indem man die definierenden Gleichungen für die ganzen Funktionen, die da drin vorkommen, benutzt. Das heißt, es ist im Prinzip wirklich reine Gleichungslogik. Sie brauchen nur immer den Funktionsnamen mit seinen Parametern ersetzen durch die korrespondierende rechte Seite. Und hier machen wir ein Beispiel. Das ist die Definition der Append-Funktion. Und jetzt wollen wir für die was beweisen. Und zwar wollen wir beweisen, dass die Liste 1,2 Append leere Liste dasselbe ist wie 1 Append 2. Und hier ist ein Beweis. Also erstmal schreiben wir das in die Standardnotation um. Das ist eben 1 gefolgt von 2 gefolgt von der leeren Liste plus plus leere Liste. Und dann können wir die Gleichung anwenden. Natürlich greift die zweite Gleichung für das Append und wir können das 1 rausziehen. Das heißt, es bleibt 1 gefolgt von und dann eben 2 gefolgt von der leeren Liste, Append leere Liste. Jetzt können wir wieder innen drin die zweite Gleichung für das Append anwenden hier. Und die 2 rausziehen, also hier, wir schreiben als Konvention immer, als Kommentar schreibe ich immer dahinter, wieso das gilt. Und da schreibe ich jetzt einfach durch Definition von plus plus. Man könnte es noch präziser machen und könnte sagen, durch die zweite Gleichung von plus plus. Ich habe es mir hier auf den Folien einfacher gemacht. Wenn Sie es nachher als Ihre Hausaufgaben oder Übungsaufgaben hochladen in ein System, das solche Beweise lesen kann, dann müssen Sie da etwas präziser sein. Also gleich als Warnung, das ist hier jetzt eine nicht ganz formale, sondern mehr halbformale Art, das hinzuschreiben. Später bei den Hausaufgaben müssen Sie es wirklich in einer ganz präzisen Syntax hinschreiben. Aber das ist schon relativ präzis hier. Und was kann man dann machen? Jetzt kann ich natürlich hier innen nochmal die 2 rausziehen. Genau, dann bleibt das übrig. Und dann kann ich die innerste Gleichung, ganz innen die Gleichung für leere Liste plus plus verwenden. Und es bleibt die zweite leere Liste übrig, weil die hier wegfällt. Und dann habe ich dieses Ergebnis. Was wollte ich beweisen? Ich wollte beweisen, dass diese Seite gleich der Seite ist. Was mache ich jetzt? Jetzt fange ich an, das Ganze rückwärts aufzulösen, indem ich sage, naja, ich kann diese Liste jetzt wieder umschreiben hier in die Liste. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil wir jetzt anfangen, die definierenden Gleichungen umgedreht zu verwenden. Was habe ich hier gemacht? Ich habe die, wenn ich jetzt von unten nach oben gehe, von dem Term zu dem Term, dann habe ich gerade die erste Gleichung benutzt und habe gesagt, das hier ist gerade gleich das zweite und das ist ja gerade, was hier übrig geblieben ist. Das ist aber, wenn Sie es von oben nach unten lesen, ein bisschen komisch. Dann haben Sie nämlich hier dieses 2 gefolgt von leerer Liste expandiert zu diesem Ausdruck. Und jetzt können Sie das noch weiter expandieren, indem Sie nämlich sagen, naja, dieser ganze Ausdruck, den kann ich umschreiben in, umgedreht, wie haben wir es?
Genau, das ist die, wenn ich es von unten nach oben lese, versteht man es, dann ist es die zweite Gleichung, die ich hier angewandt habe. Ich habe die 1 rausgezogen, wenn ich von unten nach oben lese. Wenn ich von oben nach unten lese, ist es einfach nur verwirrend, diese Zeile. Und dann damit haben wir auch das gezeigt, diese Gleichung hier oben, denn wir sind gestartet mit der linken Seite der Gleichung. Das hier ist die linke Seite der Gleichung. Und wir haben geendet mit der rechten Seite der Gleichung. Das ist hier nur die interne Notation. Statt eben diese Listen mit Elementen drin, schreiben wir es in dieser Cons-Schreibweise 1, Cons-leere Liste. Und wir haben also jetzt hier mit dieser Sequenz von Gleichungen gezeigt, dass diese beiden Listen identisch sind. Aber der Beweis war ein bisschen komisch. Und zwar, weil wir erst Gleichungen so verwendet haben, wie man es als Programmierer gewohnt ist, von links nach rechts. Die linke Seite ersetzt durch die rechte. Das waren die ersten drei von, also hier, hier und hier. Und die nächsten beiden Schritte waren gerade, dass wir es umgekehrt gemacht haben, dass wir dann die Gleichung wieder sozusagen von rechts nach links verwendet haben, was ungewohnt ist. Aber was man natürlich machen kann, man kann eine solche Kette, die erst in der einen Richtung geht und die dann in der anderen Richtung geht, die kann man auch aufteilen und beide Hälften in die eine Richtung gehen lassen. Und dann ist es ganz erheblich intuitiver. Also so ist es ein bisschen merkwürdig. Jetzt machen wir das ein bisschen intuitiver, indem ich auf der linken Seite anfange. Und jetzt kommt der Beweis, den wir bereits gesehen haben. Und an der Stelle höre ich einfach auf. An der Stelle kann ich nicht weiter reduzieren. Das ist ein Wert. Das ist gerade diese Liste 1, 2. Und jetzt beginne ich mit der rechten Seite, völlig unabhängig davon. Starte also mit der rechten Seite, das war dieser Term hier, 1 plus 2, den habe ich da in der internen Form. Und jetzt reduziere ich den auch wieder, indem ich die Gleichung nur von links nach rechts benutze. Und nach 2 Schritten komme ich auch zu dem gleichen Ergebnis, nämlich zu der Liste 1, Cons 2, Cons leer, auch hier. Und jetzt könnte ich natürlich, wenn ich will, diese Reihenfolge der Gleichung einfach umdrehen, sodass das hier ganz am Ende steht, davor das und davor das, und das ist ja gerade das davor. Das heißt, dann kriege ich wieder das, was wir auf der vorherigen Seite gesehen haben, aber das werden wir jetzt gar nicht machen, sondern wir werden im Folgenden unsere Gleichungsbeweise immer in der Form schreiben, dass ich einmal mit der linken Seite anfange, sie so weit reduziere wie möglich, einmal mit der rechten Seite anfange, sie so weit reduziere wie möglich, und dann sollte das Gleiche rauskommen, beziehungsweise wenn das Gleiche rauskommt, dann wissen wir, die beiden Seiten sind gleich. Und das ist eben genau, was dahinter steckt. Gleichungen, Gleichungsbeweise, Ausdruck 1 ist gleich Ausdruck 2, sind eben einfacher hinzuschreiben, indem Sie erstmal Ausdruck 1 auf Ausdruck E reduzieren und dann Ausdruck 2 auf Ausdruck E reduzieren. Und in der funktionalen Programmierung funktioniert das auch wunderbar. In der Mathematik ist es oft, wenn Sie ganz allgemein irgendwelche Mathematik betreiben, dann müssen Sie oft, können Sie nicht immer nur in eine Richtung gehen, sondern müssen oft hin und her wechseln. Aber Programmierung ist eben so, dass der primäre Auswertungsmechanismus ist immer nur in die eine Richtung. Und jetzt hatten wir bis jetzt nur Ausdrücke angeguckt, die gar keine Variablen enthalten. Und das war sehr einfach. Wenn ich zwei Ausdrücke habe, die keine Variablen enthalten und ich will wissen, ob die gleich sind, naja, dann werte ich sie einfach beide aus. Und wenn der gleiche Wert rauskommt, dann waren sie eben gleich. Das ist genau das, was wir eben gemacht haben. Diese Reduktion ist nichts anderes als eine Auswertung. Und wir bleiben halt in dem Moment, kommen wir zum Ende, wenn es nicht mehr weitergeht, wenn wir keine weitere Gleichung mehr anwenden können. Aber wie macht man sowas? Wenn ich zum Beispiel Assoziativität beweisen will. Das ist also, wenn ich zuerst die beiden Listen X und Y zusammenhänge und dann das ZS dahinter, das ist dasselbe, als wenn ich erst Y mit ZS verknüpfe und dann das X davor stelle. Das sind zwei sozusagen Reihenfolgen und es ist a priori nicht klar, dass das die gleiche Liste ist. Natürlich ist es Ihnen klar, weil bei Append sehen Sie sofort im Geiste irgendwelche Strings oder Ketten eben, und wenn man die hintereinander setzt, dann wissen wir, dass das genau diese Assoziativitätseigenschaft hat. Aber wenn Sie sich verprogrammiert haben für das Plus-Plus, dann hätte das eben nicht diese Eigenschaft. Das heißt, es ist eine sozusagen ein Korrektheitskriterium, dass eben Ihre Programmierung für Plus-Plus wirklich das Richtige tut. Und wie beweist man sowas? Naja, da gibt es ein allgemeines Rezept. Wenn Sie Eigenschaften von rekursiven Funktionen beweisen wollen, dann macht man das mit Induktion. Und Induktion über die natürlichen Zahlen, das haben Sie zu Genüge in diskreten Strukturen gesehen, das machen wir hier nicht, sondern wir machen hier Induktion über Listen. Und das kommt jetzt. Und wir fangen an mit etwas, das nennt sich strukturelle Induktion über Listen, und das ist auch das Listeninduktionsprinzip, was wir fast ausschließlich benutzen wollen. Und was sagt das? Das sagt, wenn Sie eine Eigenschaft P, das heißt irgendeine Formel, wo eine Listenvariable X drin vorkommt, wenn Sie die beweisen wollen für alle endlichen Listen X, wie macht man das? Ich muss zwei Dinge machen, genau wie bei den natürlichen Zahlen. Ich muss zeigen, es gilt für den Basisfall. Ich muss also zeigen, dass P für die leere Liste gilt. Und ich muss zeigen, ja, bei den natürlichen Listen, bei den natürlichen Zahlen addiere ich eins dazu, bei den Listen tue ich ein Element davor. Das heißt, ich muss im Induktionsschritt zeigen, wenn ich P von X annehme, dann soll das bitte implizieren, P von X cons X. Das heißt, ich nehme es für ein fixes X an und zeige es für eine Liste, die genau eins länger ist, also die noch ein Element davor hat. Und das nennt sich eben dieses P von X, das nennt sich die Induktionshypothese, und das werde ich meistens mit IH abkürzen. Und das andere, das ist das, was man dann eigentlich zeigen will. Das ist also die zu zeigende Eigenschaft und entspricht genau dem P von N, impliziert P von N plus 1 für ein beliebiges, aber fixes N. Nur haben wir jetzt nicht plus 1, sondern wir haben noch wir setzen halt irgendein beliebiges Element davor, und ich drücke dieses beliebige Element dadurch aus, dass ich sage, dieses X muss eine neue Variable sein, dann bin ich sicher, dass sie nicht zufällig den gleichen Namen wie irgendwas anderes auf meinem Blatt Papier hat und eben wirklich einen ganz beliebigen Wert damit. Und ganz wichtig ist hier, ups, da fehlt was, die Folien hatte ich da extra modifiziert. Lass mich mal gucken, ob ich hier den falschen Folien habe. Ja, ich habe irgendwie geschafft, die falschen Folien hier. Das muss ich gerade mal korrigieren. Augenblick. Das ist ein kleiner Unterschied. Was ist da passiert? Ah, ich glaube, ich weiß. Ja, genau. Ist kein gravierender Unterschied, aber einer, der mir wichtig ist. Und ne? Genau. Jetzt hat sich ein bisschen was verändert. Wir sind also wieder bei der Induktion. Und was noch dazu, ich als Warnung dazu geschrieben habe, hier in dieser Implikation von da nach da, es handelt sich auf beiden Seiten um das gleiche fixe X. Das heißt, man sollte nicht den Fehler machen zu sagen, ah ja, ich weiß ja schon, P gilt für alle Listen X. Und dann gilt es natürlich insbesondere für diese andere Liste da. Nee. Wir wissen nur, dass es für diese eine beliebige Liste X gilt. Und jetzt müssen wir zeigen, dass es genau für diese Liste, wenn ich noch eins davor setze, auch wieder gilt. Also das ist so ein etwas, was man wo man leicht reinfällt, wenn man Induktion zum ersten Mal sieht, dass man denkt, ich nehme jetzt an, das, was ich beweisen soll, ist irgendwie, dann ist das der ganze Beweis trivial. Nein, Sie wollen es eigentlich für alle Elemente beweisen, und hier nehmen Sie es nur für ein fixes Element an, für eine fixe Liste an. Und deswegen ist das gar nicht trivial, was da passiert. Und das Ganze nennt sich eben strukturelle Induktion über Listen. Und das wird unser Hauptmechanismus sein, um Eigenschaften von Listen zu beweisen. Und ist ein Spezialfall für die von Induktion über die Länge der Liste. Induktion über die Länge der Liste, das hieße, dass ich es für eine Liste zeigen will und kann annehmen, dass es für alle kleineren Listen gilt bereits. Das ist dasselbe bei natürlichen Zahlen, dass ich es für n annehme und für n zeigen will und darf annehmen, es gilt für alle kleineren Zahlen.
Das gilt bei den Listen auch, aber meistens ist es eben diese Induktion, die wir hier haben, die strukturelle Induktion völlig ausreichend. Allerdings nicht immer. Gut, machen wir ein paar Beispiele. Assoziativität von PET. Und das ist jetzt eben eine Approximation dieses Formats, was Sie dann auch in das System füttern müssen, um diese Beweise dann vom Computer checken zu lassen. Und Beweis, ja, muss man sagen, wie? Mit struktureller Induktion über die Liste X ist. Was kriege ich dann? Dann kriege ich die Verpflichtung, zwei Dinge zu beweisen, einen Basisfall. Und was muss ich im Basisfall zeigen? Das sollte man explizit hinschreiben, weil oft die Leute schon einen Fehler machen bei dem, was sie beweisen sollen und irgendwas anderes beweisen, gar nicht das, was zu beweisen ist. Was muss ich beweisen im Basisfall? Die blaue Formel, wobei ich eben X's durch die leere Liste ersetzt habe. Und das ist genau das, was in dem Zuschauer steht. Wie zeige ich es? Ich zeige es so, wie wir es bei den Gleichungsbeweisen vorher gemacht haben. Ich starte mit der linken und der rechten Seite getrennt, reduziere die so lange wie möglich und dann kommt hoffentlich das Gleiche raus. Wir starten mit der linken Seite. Was kann man jetzt machen? Natürlich die Gleichung für Append und die leere Liste anwenden. Das heißt, dann fällt einfach das raus. Dann habe ich nur noch Ys plus Zs mit der Definition von plus plus. Das war eben gerade der Schritt von hier nach hier. Was kann ich jetzt machen? Jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Ys plus Zs lässt sich weiter reduzieren. Das ist einfach ein fester Term. Also fange ich... Ach so, das habe ich jetzt doch irgendwie... Jetzt habe ich doch wieder erst in der Version gehabt, wo ich es als eine lange Gleichungskette schreibe. Okay, gut. Vielleicht einfach, weil es kürzer zu schreiben war. Das war jetzt nur noch ein weiterer Schritt. Da habe ich mir das gespart, mit der Seite getrennt anzufangen und auch nochmal hierher zu kommen. Aber im Allgemeinen sollten Sie es so schreiben, dass Sie immer mit einer Seite anfangen, zum Endterm reduzieren, mit der anderen Seite anfangen, wieder zum Endterm reduzieren und wenn der gleiche Term rauskam, dann war es ganz bestimmt. Hier haben wir es tatsächlich einfach, weil es so kurz war, haben wir die drei Terme hintereinander geschrieben. Jetzt kommt aber das Interessantere, und zwar der Induktionsschritt. Und da schreibt man explizit erstmal hin, was man annehmen darf und das nenne ich eben die Induktionshypothese, IH, und das, was ich annehmen darf, ist sieht genauso aus wie das Lemma, aber das, was ich eigentlich zeigen will, also es scheint erstmal sinnlos sein, das hinzuschreiben, warum schreibe ich das nochmal hin, wenn die Zeile genauso aussieht wie das Blaue da oben. Der Grund ist, dass es nur bei Listeninduktion das Gleiche, wenn Sie auch Induktion über Bäume machen und dann wird die Induktionsannahme anders aussehen als das, was Sie beweisen wollen. Und um schon diesen allgemeinen Fall vorwegzunehmen, schreiben wir eben immer die Induktionshypothese nochmal hin. Und bei den Listen ist es zufälligerweise egal, das, was wir zeigen wollen, jedenfalls rein syntaktisch. Und dann schreiben wir auch hin, was ist zu beweisen. Und das ist jetzt wieder die blaue Zeile, wo ich jetzt x's ersetzt habe durch x-cons-x's. Das den Term habe ich eingesetzt da oben für x's auf beiden Seiten der Gleichung natürlich. Und jetzt machen wir den Gleichheitsbeweis dieser beiden tatsächlich als zwei getrennte Reduktionen. Also, fix. Was mache ich? Was ist der erste Schritt? Genau. Hier innen kann man die zweite Gleichung für den Append anwenden. Was kann ich jetzt machen? Ja. Oh je, da habe ich mich verkopiert. Danke. Ja, da sollte X stehen. Ich habe aus der Zeile kopiert und wollte aus der Zeile kopieren. Ja, mein Fehler. Entschuldigung. Also, Korrektur hier. Hier muss natürlich und hier muss natürlich jeweils X stehen, weil die Induktionshypothese das Lemma selbst ist und nicht der Basisfall. Entschuldigen Sie. Danke für den Hinweis. Mit dem Hinweis können wir aber trotzdem jetzt weitermachen. Was kann man jetzt hier mit dem Kern anfangen? Ganz simpel. Nochmal die Plus-Plus-Gleichung anwenden und natürlich jetzt dieses X rausziehen. Jetzt haben wir nicht X plus irgendwas plus was anderes, können also das X ganz rausziehen. Okay. Kann man noch was machen? Genau, also wir haben zu X nicht bewiesen, sondern wir haben zu X angenommen. Das ist eben gerade unsere Induktionshypothese hier. Wenn Sie da X ist für die leere Liste reinschreiben, dann haben Sie hier auf der linken Seite genau dasselbe stehen wie jetzt hier in den Teilteil. Das heißt, jetzt können Sie auch die Induktionshypothese auch wieder als Gleichung anwenden und können das hier einfach in umklammern. Und jetzt kann man, glaube ich, nicht mehr viel machen. Jetzt sind wir einfach mit der Umformung der linken Seite hier zu Ende. Die können wir nicht weiter reduzieren. Jetzt beginnen wir mit der Umformung der rechten Seite. Und da bleibt nicht viel. Da kann ich nur das x einmal rausziehen mit Definition von plus plus und habe eben genau den gleichen Kern erhalten. Das kann jetzt der Term hier unten ist identisch zu dem Term. Das heißt, sowohl von der linken oder der rechten Seite kam man in beiden Fällen zu dem Term, der mit x beginnt und dann x ist tan y zu tan z. Das heißt, auch der Induktionsschritt ging völlig glatt durch. Und das wird bei den meisten Beweisen sein. Wir werden also hier nichts wirklich Schwieriges machen, sondern die Dinge sind wirklich essentiell eigentlich nur Anwendungen von definierenden Gleichungen und Anwendung der Induktionshypothese an der richtigen Stelle. Mehr passiert da eigentlich nicht. Und man muss natürlich die Dinge richtig hinschreiben und genau wissen, was man jeweils zu beweisen hat. Das heißt, wie sieht dieses Schema im Allgemeinen aus? Ich will eben irgendein Lemma beweisen, irgendeine Formel P mit X ist drin. Dann muss ich sagen, ich will das durch Induktion über X ist beweisen. Dann habe ich zwei Fälle, den Basisfall, dann muss ich eben hinschreiben, was ich zu beweisen habe, P von der leeren Liste. Dann gebe ich da einen Beweis von, wenn das P eine Gleichung ist, und das werden bei uns immer Gleichungen sein, dann ist eben der Beweis von so einer Gleichung, indem ich beide Seiten hinschreibe, reduziere und gucke, ob beim Reduzieren das Gleiche rauskam. Dann gibt es den Induktionsschritt. Ich schreibe hin die Induktionshypothese, die Induktionsannahme. Das ist bei Listen ist das gerade wieder das, was ich beweisen will, aber jetzt eben für ein ganz fixes X ist. Und dann, was ich zeigen muss, nämlich das X ist mit einem X davor gesetzt. Und dann gebe ich eben den Beweis unter Benutzung der Induktionshypothese, die ich mir jetzt gönnen darf. Das ist also abstrakt gesehen das Schema und diese beiden Proof-Offs, das sind eben Gleichungsbeweise, die wir sie jetzt gerade gesehen haben. Ist das Template? Gibt es dazu Fragen? Dann machen wir noch ein Beispiel. Länge von Append. Das, wenn Sie die Länge von x ist Append y nehmen, das sollte gerade die Länge von x ist plus der Länge von y sein. Natürlich Beweis mit Induktion. Wir haben ja rekursive Funktionen. Aber hier stellt sich jetzt die Frage, über welche Variable wollen wir eigentlich Induktion machen? Und Sie haben zwei Variablen. Es gibt da also eine Auswahlmöglichkeit. Und der Vorschlag ist Induktion über X. Aber wieso mache ich Induktion über X? Gibt es da irgendeinen Grund für? Warum mache ich nicht Induktion über Y? Irgendeinen intuitiven Grund.
Weil man bei Listen immer links anhängt und wenn man dann die
der, ich paraphrasiere mal, was der Grund ist, und das ist im Prinzip das, was Sie gesagt haben. Wir wollen, was eine Eigenschaft von der Append-Funktion beweisen. Wenn wir uns die Append-Funktion angucken, der Definition, dann ist die Perrekursion über das erste Argument definiert. Das heißt, um die Append-Funktion überhaupt auswerten zu können, muss ich im ersten Argument entweder eine leere Liste oder einen Cons stehen haben. Das Einzige, wie ich das schaffen kann, über dass eben in dem ersten Argument nicht einfach eine Variable steht, ist, dass ich die Induktion über diese Variable mache. Und dann eben da einmal eine leere Liste reinkriege und einmal einen Const reinkriege. Das heißt, das Motto ist hier, wenn ich eine Funktion habe, die über Rekursion mit über einen bestimmten Parameter definiert ist, dann sollte man auch die Induktion über diesen Parameter machen. Und ja, Basisfall, die Liste x ist leer, weil ich eine Induktion über x ist mache. Fange ich an, längst von der Liste hier. Was kann ich machen? Ich kann natürlich das Definition von Append benutzen, dass die leere Liste wegwerfen, dann steht da nur noch längs von Y und dann gucke ich mir die andere Seite an, längs von leere Liste plus längs von Y, fange damit an, reduziere die, da kann ich nur erstmal die Länge von der leeren Liste auswerten zu 0 und dann 0 plus irgendwas ist natürlich das irgendwas. Das heißt, da kommt auch längs von y raus. Ich habe also in beiden Fällen, egal ob ich hiermit starte oder hiermit starte, es kommt beides mal längs von y raus. Das heißt, die beiden Terme sind gleich. Das ist der Basisfall. Soweit so unspektakulär. Induktionsschritt müssen wir wieder hinschreiben, was ist die Induktionshypothese. Das ist für unsere x, das bereits gilt, diese Eigenschaft. Und jetzt müssen wir zeigen, dass es auch gilt, wenn ich vor das x ist noch ein weiteres Element davor setze. Und damit habe ich wieder eine Gleichung, die ich zeigen will. Und ich starte mit der linken Seite der Gleichung, benutze die Append-Funktion, ziehe das x raus. Was mache ich als nächstes? Ich will noch eine dritte Hand sehen. Ja. Genau, ich wähle hier einfach hier, benutze die Gleichung, dass Length von Cons gerade die Länge der Restliste ist plus 1. Das ist also die eine definierte Gleichung für Length. Und viel mehr kann man auch nicht machen. Das heißt, da bleiben wir. Ach so, doch, wir können noch was machen. Genau, was können wir noch machen? Ja? Genau, Sie können die Induktionshypothese wieder benutzen, denn die sagt gerade, dass Length von dieser Liste die Summe der Längen ist. Das heißt, dann kriege ich eben 1 plus Length von x plus Length von y mit Induktionshypothese. Und jetzt können wir wirklich nicht mehr weitermachen. Und dann beginnen wir mit der anderen Seite. Und jetzt können wir die Länge von dem ersten Term auswerten, dass es eben 1 plus Länge von x ist. Dann ja, und dann sind wir auch soweit. Dann haben wir nämlich in beiden Fällen 1 plus Length von x plus Length von y bekommen, also sind auch die beiden Terme wieder gleich. Jo. Noch ein letztes Beispiel, Reverse und Append. Und dieses letzte Beispiel zeigt, dass es nicht immer ganz so einfach ist, dass man ab und zu ein bisschen nachdenken muss. Also, das sagt, wenn ich zwei Listen hintereinander hänge, x und y, und das umdrehe, das Ergebnis, dann ist es dasselbe, als wenn ich die beiden Einzellisten umdrehe und in der umgedrehten Reihenfolge hintereinander hänge. Und
Jetzt stellt sich auch wieder die Frage, nach was mache ich die Induktion? Und auch hier ist das X ist wieder die richtige Antwort. Das ist keine, sozusagen keine kanonische Antwort, sondern einfach, wenn man das anguckt, dann sehe ich eben, ah ja, wahrscheinlich ist es eine gute Idee, hier drüber eine Induktion zu machen, weil sonst kann ich mit dem Plus Plus nichts anfangen. Aber das ist keine Garantie, sondern mehr so eine Heuristik. Und wenn es über X nicht funktioniert hätte, könnte man es immer noch später über Y probieren. Dann würde es vielleicht besser funktionieren. Tut es aber nicht. Also Basisfall, ich muss eben zeigen, wenn X die leere Liste ist, dass es dann funktioniert. Ich glaube, ich möchte dann nicht durch die einzelnen Schritte gehen. Das wird ein bisschen... ich möchte schon durch die einzelnen Schritte gehen. Also fangen wir mit der linken Seite an. Reverse von leere Liste plus Y. Da kann ich erst die leere Liste rauswerfen. Bleibt einfach nur ein Reverse von Y stehen. Und dann fangen wir mit der rechten Seite an. Reverse von Y plus Reverse von leerer Liste. Und dann schreibe ich das Reverse von leerer Liste. Also das ist eine definierende Gleichung für Reverse. Reverse leerer Liste ist gerade leer. Und ja, was mache ich dann? Dann behaupte ich das Reverse von Y. Wieso? Das jetzt stillschweigen, das hat eine Richtigkeit ausnahmsweise mal. Und zwar liegt es daran, dass wir das auch noch gar nicht wissen. Das heißt, wir haben bis jetzt das Einzige, was wir über Append wissen, ist, dass Append zwei definierende Gleichungen hat und dass es assoziativ ist. Die beiden definierenden Gleichungen sagen aber nur was aus, wenn Append den ersten Argument wählt, dann kommt das zweite Argument. Die definierenden Gleichungen sagen nicht, dass wenn Append den zweiten Argument wählt, kommt das erste Argument zurück. Das ist eine Konsequenz aus der Definition, aber nicht eine definierende Gleichung. Das heißt, diese Konsequenz hat natürlich jeder bei Ihnen schon fest verdrahtet, weil man Append ist sowas Natürliches, deswegen ist es völlig klar, dass das hier gleich dem hier ist. Aber das ist für uns hier jetzt einfach eine irgendwie definierte Funktion und dass sie diese Eigenschaft hat, muss man erstmal beweisen. Das heißt, in dem Fall benutzen wir jetzt einen Hilfsnehmer. Und das ist das Zweite, was Sie öfters brauchen werden in solchen Beweisen, dass Sie eben nicht unter Umständen nicht direkt der Beweis durchgeht, sondern dass Sie erst noch eine kleine Hilfsaussage brauchen, bis der Beweis durchgeht. In dem Fall ist die Hilfsaussage sehr einfach. Die sagt nämlich einfach, wenn ich x ist plus plus irgendwas habe, x ist plus plus leere Liste, dann kommt wieder x ist raus. Das heißt, das ist ein getrenntes Lemma, was ich im Prinzip natürlich davor schreiben muss, zumindest, in Haskell dürfen die Dinge ja in beliebiger Reihenfolge kommen, ist nur ein bisschen problematisch bei Beweisen, wenn Sie irgendwie Lemma A haben, was sich auf Lemma B abstützt und Lemma B, was sich auf Lemma A abstützt, das ist problematisch. Und deswegen sollte man die Dinge natürlich linearisieren, dass die Lemmata sich nur auf Sachen abstützen, die bereits bewiesen sind. Ich habe es aber hier jetzt textuell mal anders geschrieben. Und wie beweise ich das? Naja, surprise, surprise, natürlich eine Induktion über X ist und das überlasse ich Ihnen als Übung, da passiert nichts wirklich Spannendes. Und dann gucken wir uns noch den Induktionsschritt an. Ich nehme also an, dass es für eine feste Liste X ist, gilt diese Gleichung bereits und dann muss ich zeigen, dass sie auch gilt, wenn ich vor das X ist noch ein weiteres Element setze. Und wenn wir Glück haben, geht das relativ gut durch. Also, fangen wir an mit der linken Seite hier, Reverse von dem da. Was passiert? Plus, plus kann man ausführen, das X rausziehen. Was kann man dann machen? Dann kann ich die Definition von Reverse anwenden. Wie ist Reverse definiert? Haben wir vielleicht noch gar nicht gesehen, aber das ist ziemlich offensichtlich bei Reverse. Ich nehme das erste Element und setze es an das Ende der umgedrehten Liste. Das heißt, das ist dasselbe, als ob ich die Restliste x plus y umdrehe und dann ans Ende diese einelementige Liste setze mit den x. Das ist eine definierende Gleichung von Reverse. Und ja, kann man noch was machen? Genau, wieder die Induktionshypothese und dann kommen wir zu dem Term. Gut, dann Guckt man es bei den Zweiten an oder kann man hier noch was machen? Eigentlich nicht. Gucken wir uns mal den zweiten Term an. Das ist also der, auf der anderen Seite steht hier Reverse von Y plus Reverse, aber jetzt X const X ist. Und dann fängt man an, den auszuwerten, mit Definition von Reverse. Und das ist sogar nur ein Schritt. Also hier können Sie nicht viel machen. Sie können diese Reverse-Definition auflösen. Dann kriegen Sie den Term. Und an der Stelle bleibt stehen. Das heißt, Sie haben einmal bei der Reduktion diesen Term und einmal bei der Reduktion diesen Term gekriegt. Die sind nicht identisch. Was macht man also noch, damit sie identisch werden? Und ich habe ja noch Platz gelassen.
Ja, die Assoziativität von Plus
benutzen. Genau, die Assoziativität von Plus benutzen. Und das war ja immer, was wir vorher bewiesen haben. Und das benutze ich einfach und schreibe die Klammern hier um und dann kommt das raus, was hier unten zu sehen ist. Das heißt, was dieses Beispiel eben zeigt, ist, bei den Beweisen brauchen Sie unter Umständen nicht nur die definierenden Gleichungen und die Induktionshypothesen, sondern unter Umständen auch noch irgendwelche Hilfslemmata, die Sie vorher bewiesen haben. Okay, jetzt noch ein paar Heuristiken, wie man vorgehen sollte. Naja, wenn Sie irgendwas beweisen wollen, das Erste, was Sie probieren sollten, ist Quick-Check. Denn es kann natürlich sein, dass Sie, dass das gar nicht stimmt, was Sie beweisen. Nicht unbedingt, weil Sie die Eigenschaft, oder das gibt es zwei Möglichkeiten, Sie haben sich vertan bei der Eigenschaft. Die Funktion hat die Eigenschaft nicht, oder umgedreht, Sie haben die Funktion falsch programmiert und die Eigenschaft sollte gelten, aber sie gilt halt für die Funktion nicht. Also erstmal Quick-Check anwerfen und dann kann man natürlich auch erstmal probieren, beide Seiten auf den gemeinsamen Term zu reduzieren. Wenn man Glück hat, ist man dann schon fertig, aber das ist eher unwahrscheinlich. Meistens sind die Eigenschaften doch so, dass man da ein bisschen was mit Induktion machen muss und dann probiert man eben die Induktion und sage ich da was über die, achso, das ist jetzt nochmal das Schema, Basisfall eben beide Seiten auf den gemeinsamen Term reduzieren, Funktionsdefinitionen und Lemmas benutzen, Induktionsschritt auch wieder beide Seiten auf den gemeinsamen Term reduzieren, aber jetzt Funktionsdefinition, Induktionshypothese und Lemmas benutzen. Und ja, wenn jetzt das eine oder das andere nicht funktioniert, dann müssen Sie unter Umständen scharf hingucken. Also wenn Sie vielleicht schon gar nicht den Basisfall beweisen können, das hatten wir, diese Situation hatten wir ja gerade, und dann gucken Sie, wie weit sind Sie gekommen und gibt es vielleicht irgendeine weitere Eigenschaft, die Ihnen helfen würde, noch einen weiteren Schritt zu machen. Und dann muss man erstmal diese Eigenschaft finden und die dann auch beweisen oder erstmal gucken, wenn ich sie bewiesen hätte, würde mir die dann wirklich helfen. Und versuchen erstmal den Beweis fertigzustellen unter der hypothetischen Annahme dieses Lemmas. Und wenn das geklappt hat, dann das Lemma beweisen oder umgedreht. Und dazu jetzt eben noch, sollte vielleicht auch der Folie sein, aber ich sage es nur in meinen Worten eben, wenn Sie eine Aussage mit mehreren Variablen haben, dann gucken Sie immer, wo kommen die Variablen vor. Und wenn eine Variable als Argument einer Funktion vorkommt, in der Position, wo die Funktion, über die Funktion rekursiv ist, dann macht sie über die Funktion, über die Variable die Induktion. Das ist nicht immer ganz eindeutig, wenn wir uns das mal angucken hier. Wo ist das hier? Ja, genau. Wenn ich jetzt hier das Blaue da oben mir angucke, dann gibt es X's und Y's und man könnte natürlich auch argumentieren, ach, ich mache Induktion über Y's, weil Y's kommt als Argument von Reverse vor und Reverse ist ja induktiv über sein Argument, rekursiv über sein Argument definiert. Das ist schon richtig, aber X's kommt zweimal vor in der Position, wo die Rekursion greift, nämlich einmal hier kommt X's in der rekursiven Position vor und einmal hier. Das heißt, X's ist sozusagen stärker. Die Heuristik sagt, wahrscheinlicher ist es, dass X's funktioniert, wohingegen Y's ist nur hier, die Position ist tatsächlich für eine Induktion relevant, die Position ist irrelevant. Das heißt, das ist so eine reine Intuition, die Ihnen hilft, eben gleich auf das wahrscheinlichere Induktionsprinzip zuzugehen und nicht lange rumprobieren zu müssen. Ja, und dann möchte ich zumindest noch einen von den beiden, vielleicht sogar beide von diesen Tricks Ihnen noch vorstellen. Das erste ist eigentlich kein Trick, sondern noch ein weiteres Beweisprinzip, und zwar Beweis durch Teilunterscheidung. Und das werden Sie immer dann brauchen, wenn Sie was über eine Funktion, die Sie beweisen wollen, die selbst eine Fallunterscheidung macht. Und hier ein Beispiel, das ist die Remove-Funktion, die nimmt ein Element und eine Liste und löscht das Element aus der Liste raus. Das heißt, wenn die Liste leer ist, braucht man nichts zu löschen. Wenn sie ein Element hat, dann gucke ich, ist das das, was ich löschen will, dann lösche ich es in der Restliste. Und wenn das nicht das ist, was ich löschen will, dann ziehe ich das Y hier raus, das erste Argument ziehe ich raus und lösche eben X in der Restliste. Also ich laufe wirklich einmal durch die ganze Liste durch und gucke bei jedem Element, ist es das, was ich löschen will, und wenn ja, dann schmeiße ich es raus. Und jetzt würde ich gerne beweisen, wenn ich die Remove-Funktion auf Append anwende, ist es das gleiche, als wenn ich Remove auf beide Teile von dem Append anwende und dann das zusammenfüge. Und dann gucken wir mal, wie der Beweis funktioniert. Auch hier bietet sich wieder Induktion über X's an, aus dem gleichen Grund wie vorhin. Und Basisfall, ich glaube, der geht relativ schnell durch. Genau, wenn das leer ist, diese Liste, fangen wir damit an, dann fällt das kollabiert zusammen, da haben wir MZ von Y und das war's auch. Wenn wir hiermit anfangen, dann kollabiert das zur leeren Liste. Und zwar habe ich jetzt hier zwei Schritte in einem gemacht. Ich habe erstmal das zur leeren Liste kollabieren lassen und dann leere Liste plus irgendwas aufgelöst. Das heißt, in zwei Schritten komme ich von hier nach hier. Da habe ich es mir ein bisschen bequemer gemacht. Das heißt, der Basisfall ist völlig unproblematisch. Komplizierter ist der Induktionsschritt. Oben sehen Sie nochmal die Definition. Also jetzt Induktionsschritt. Das ist das, was ich annehmen darf, dass es für die Liste X ist bereits gilt. Und das ist das, was ich zeigen muss, dass eben, wenn ich X ist 1 länger mache, dass es dann weiterhin gilt. Und dann fangen wir mal an. Und zwar, jetzt muss ich, wie Sie gleich sehen, um hier irgendwas machen zu können, wenn ich jetzt den Term hier angucke, dann werde ich ein X rausziehen, aber dann muss ich mir überlegen, ja, welche von den beiden Gleichungen für Remove muss ich denn jetzt nehmen? Und das kann ich nur wissen, indem ich eine Fallunterscheidung mache. Wie sieht es aus? Ist das Z gleich dem ersten Element oder ist es nicht gleich dem ersten Element? Das heißt, ich darf auch in meinen Beweisen einfach eine Fallunterscheidung hinschreiben mit einer Bedingung. Und die Bedingung ist eben jetzt genau die, die aus der Funktionsdefinition kommt. Ich gucke eben, ist dieses Z, was ich rausschmeißen will, gleich dem ersten Element in meiner Liste? Okay, nehme ich mal an, das wäre das Gleiche. Und dann mache ich den Gleichheitsbeweis hier im Induktionsschritt mache ich einmal unter dieser Annahme. Das geht jetzt an der Stelle, wenn ich jetzt diese Liste habe, dann werde ich erstmal das X rausziehen und dann werde ich die erste Gleichung verwenden können, um das X zu eliminieren und es bleibt dann noch zurück, remove Z aus X plus Y. Und dann kann man die Induktionshypothese anwenden, dieses Remove über die beiden Teillisten verteilen und das war's. Und wenn ich mit der anderen Seite anfange, wenn ich mit der Seite anfange, das ist also hier die zweite Seite, dann habe ich auch wieder diese Eigenschaft Z gleich X, die kann ich wieder verwenden. Das heißt, ich kann jetzt hier das Z schmeißen, das X raus. Es bleibt nur noch Remove Z von X ist plus Remove Z von Y. Und das war's auch. Ich habe die Zeile und die Zeile sind gleich, also die beiden Teile sind gleich. Das war der eine Fall. Und dann muss ich eben noch den Fall Z ist nicht gleich X machen. Und der ist im Prinzip genauso, nur benutze ich jetzt eben nicht die erste Gleichung, sondern die zweite Gleichung von meiner Remove-Funktion. Und dann mache ich die gleiche, nicht die gleiche, die sieht schon strukturell ein bisschen anders aus, die Herleitung, aber es ist auch wieder, dass ich die beiden Seiten nehme, linke Seite, rechte Seite und mithilfe der Induktionshypothese und mithilfe dieser Annahme, die ich hier wie den Fall habe, dass ich das dann zeige, Ja, dass es beides im gleichen Term rauskommt.
Das heißt, das ist einfach ein weiteres Beweisprinzip, dass Sie eben, wenn Sie einen Beweis haben, können Sie auch sagen jetzt, okay, ich mache den Beweis mit Fallunterscheidung und dann müssen Sie eben beide Fälle aufschreiben, einmal den negierten, den unnegierten, einmal den negierten Fall und dann in beiden Fällen eine wahrscheinlich ähnliche Gleichungsherleitung machen. Und das funktioniert für if, then, else genauso wie für bedingte Gleichungen. Das heißt, wenn Sie das remove so definiert haben, können Sie natürlich genau dasselbe Beweisprinzip anwenden. Das heißt, immer wenn Sie Funktionen haben, wo so Beweis, Fallunterscheidungen drin vorkommen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Sie bei Beweisen über diese Funktion genau die gleiche Fallunterscheidung machen müssen. Und das ist, glaube ich, ein guter Moment, um jetzt auch aufzuhören. Letztes Mal habe ich sehr überzogen. Diesmal hören wir früher auf.